Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Diplomatie, ein Versuch. Die WOZ berichtet über die Birkenstock-Konferenz und über die Situation der Ukraine.
Putin ist nur dann zu ernsthaften Verhandlungen bereit, wenn Russland bei einer Fortführung des Krieges mehr zu verlieren als zu gewinnen hat. Die Ukraine muss auf dem Schlachtfeld Vorteile ringen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken. Putin muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Das sind Sätze, die man seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder hört und liest. Nur, wann tritt dies ein? Wann ist der Zeitpunkt für Verhandlungen gekommen? Jetzt? Hunderttausende sind gestorben oder verwundet. Die Zerstörung ist immens. Keiner der Konfliktparteien gelingt es derzeit, eine militärische Überlegenheit zu erlangen. Der Frieden scheint weiter entfernt zu sein als je zuvor. In einem Interview mit The Economist sagt der ukrainische General Skibitzki, er sehe keine Möglichkeit für die Ukraine, den Krieg allein auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Selbst wenn es der Ukraine gelänge, die russischen Streitkräfte an die Grenzen zurückzudrängen, eine Aussicht, die in immer weitere Ferne rückt, würde dies den Krieg nicht beenden. Solche Kriege können nur mit Verträgen beendet werden. Im Moment ringen beide Seiten um die günstigste Position im Vorfeld möglicher Gespräche. Gespräche haben bereits stattgefunden, zum Beispiel letztes Wochenende auf dem Birkenstock. Nach der Ukraine-Konferenz in Lugano im Jahr 2022 hat die Schweiz einen weiteren diplomatischen Schritt gewagt. Auf Wunsch der Ukraine hat sie eine hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine einberufen. Delegationen aus 92 Ländern haben sich auf dem Birkenstock zusammengefunden. Putin wurde jedoch nicht eingeladen, was erstmal irritiert. China wollte man unbedingt dabei haben, es hat aber abgesagt. Auch weitere BRICS-Mitglieder sind der Einladung nur verhalten gefolgt. Indien schickte seinen Russland-Botschafter in die Schweiz, Brasilien und Südafrika entsandten lediglich Beobachter. Trotzdem, es ist ein Versuch. Im Vorfeld gab es viel Beachtung, aber auch Kritik. Auch die Schlussbilanz fällt gespalten aus. In der Schweiz haben alle Parteien die Initiative des Bundesrates begrüßt, mit der Ausnahme der SVP. Doch was kann das Ergebnis dieser Konferenz konkret bewirken? Welche Schritte Richtung Frieden können begonnen werden? Und wie sieht die Lage der Ukraine heute, im dritten Kriegsjahr, aus? WOZ-Redaktorin Anna Jekareva war schon mehrfach bei uns zu Gast, um über die Ukraine zu berichten. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Anna Jekareva, dieses Wochenende hat in der Innerschweiz eine Konferenz für den Frieden stattgefunden, die Birkenstock-Konferenz. Und es gibt ein Ergebnis dieser Konferenz, ein Kommuniqué, das von ungefähr 90 Staaten unterzeichnet wurde. Und wenn man das liest, denke ich mir, vielleicht habe ich ja überhaupt kein Verständnis für die Mechanismen der Diplomatie oder die Sprache der Diplomatie. Aber mir kommt jetzt dieses Kommuniqué doch für das ganze Brimborium relativ dünn vor. Findest du, hat sich der Aufwand für dieses Ergebnis gelohnt?
Ich glaube, man muss ein bisschen auseinanderhalten, was steht in dem Kommuniqué drin und was war diese Konferenz. Ich glaube, auf der einen Seite, dass über 100 Staaten und Organisationen auf dem Birkenstock sich getroffen haben, um über die Ukraine zu sprechen, ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, weil es sind nicht nur westliche Staaten darunter, sondern Staaten eigentlich von jedem Kontinent. Ich glaube, dass hat der Ukraine auf jeden Fall schon mal geholfen, das Thema auf die Weltbühne zurückzubringen und sich der Solidarität von verschiedenen Staaten zu versichern. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall gelungen. Wenn man das Kommuniqué selber anschaut, wurden auch gewisse Punkte, die sehr wichtig sind, festgeschrieben. Es mag banal klingen, aber zum Beispiel, dass drin steht, dass die territoriale Integrität von allen Ländern gewahrt werden muss und damit auch, ist auch die Ukraine natürlich
also
gemeint.
Die Ukraine ist auch sogar explizit genannt an dieser Stelle.
Genau, ich meine, das ist schon mal eine klare Festschreibung. Unterschrieben haben am Schluss rund 80 Staaten und Organisationen, nicht ganz alle, die vor Ort waren, aber schon allein die Tatsache, dass auch Länder wie Katar oder Südafrika, Brasilien, Indien mit Delegationen vor Ort waren, auch wenn es teilweise nur einen beobachtenden Status hatte, wie jetzt zum Beispiel Brasilien, würde ich auf jeden Fall schon mal als Erfolg werten, denn es sind ja nicht alles Länder, die so klar auf der Seite der Ukraine stehen, wie das jetzt für den sogenannten Westen vielleicht gilt.
Du hast, glaube ich, gesagt, das Thema wurde wieder zurück auf die Weltbühne geholt. War das vielleicht auch ein Grund, das jetzt zu machen, dass man den Eindruck hatte, wegen anderer weltpolitischer Grässlichkeiten ist dieser Krieg gegen die Ukraine ein bisschen in Vergessenheit geraten?
Also ich glaube, das ist sicherlich der Eindruck, den man in der Ukraine hat. Und ja, natürlich ist die Aufmerksamkeit begrenzt und sind der Kriege und Krisen natürlich viele. Der Krieg in Gaza wurde zum Beispiel von mehreren Delegationen explizit erwähnt und da fiel auch die Forderung nach einem Waffenstillstand. Also ich glaube, dass man sich jetzt getroffen hat, das ist auch der erste solche Gipfel und der Krieg dauert ja insgesamt seit 10 Jahren. Es ist der erste Gipfel auf so einer Ebene. Von daher würde ich sagen, ist das auf jeden Fall gelungen, das ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, zumindest für einen Moment.
Aber heißt denn das, das ist sozusagen ein Erfolg, eben ein Aufmerksamkeitserfolg oder auch ein symbolischer Erfolg? Oder haben diese 3 Punkte, die da angesprochen werden in dem Kommuniqué, nämlich nukleare Sicherheit, Gefangenenaustausch und Ernährungssicherheit, kann davon ausgehen, dass das irgendwelche praktischen Auswirkungen hat?
Also man muss sagen, das sind die 3 Punkte, über die zwischen den Kriegsparteien verhandelt wird und wurde, wo auch Erfolge erzielt wurden. Es gibt ja zum Beispiel immer wieder Gefangenenaustausche und dieses Kommuniqué oder das, was beschlossen wurde, hat jetzt keine praktischen Auswirkungen in dem Sinne, dass Putin gezwungen werden kann, die Ernährungssicherheit zu garantieren. Das kann ja so ein Gipfel auch gar nicht leisten. Also es kommt ein bisschen drauf an, was für Erwartungen man hat. Zum Beispiel ein wichtiges Thema, was immer wieder erwähnt wurde, war das Zurückbringen der deportierten ukrainischen Kinder. Ja, also am Schluss hängt das natürlich an Russland, ob das erfüllt wird. Aber ich glaube schon, dass diese Erklärung auch einen gewissen Druck doch ausüben kann, weil doch recht viele Staaten der Welt, also fast die Hälfte der UNO-Mitgliedsländer, sich so explizit hinter diese Forderungen gestellt haben. Es ist, wenn man jetzt sozusagen das daran misst, ob Frieden damit erreicht wird, ist das natürlich nichtig. Aber ich glaube, dass es sehr konkrete Sachen sind, die ein guter Ausgangspunkt sind. Also Viola Amherd hat das ja eigentlich auch immer wieder betont. Es ist ein Startpunkt für einen möglichen Friedensprozess. Es ist nicht mehr und nicht weniger als das.
Also die Schweiz hatte Russland dann formal gar nicht eingeladen. Es hat so Abklärungen gegeben, das heißt, man hat schon sozusagen Signal bekommen, dass die eh nicht wollen. Aber Tatsache ist, dass sie schlussendlich nicht eingeladen haben und dafür gab es ja schon auch Kritik. Also du siehst schon einen Sinn darin, so eine Konferenz zu machen für den Frieden, auch wenn eine der beiden Kriegsparteien gar nicht da ist.
Also ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass ab einem gewissen Punkt Russland selbstverständlich eingebunden werden muss in so einen Friedensprozess. Das geht ja gar nicht anders. Gleichzeitig hat Russland die ganze Zeit betont, sie haben kein Interesse daran teilzunehmen. Sie erachten die Schweiz als nicht neutral. Sie haben sie in ihre Liste der unfreundlichen Staaten aufgenommen. Ja, ich glaube, was ganz grundsätzlich auch gesagt werden kann, ist, Russland könnte den Krieg jederzeit beenden, heute, morgen, übermorgen. Es würde am Kreml liegen, die Angriffe einzustellen.
Du hast schon gesagt, im Vorfeld hat sich Russland zum Teil sehr aggressiv verhalten, auch zum Teil mit sehr bizarren, also ich weiß gar nicht, was Anschuldigungen nennen kann, aber Darstellungen der Schweiz und auch von Viola Amherd persönlich. Aber dann plötzlich kamen so in die Öffentlichkeit 5 Punkte, die Putin formuliert hat. Bedingungen für einen Waffenstillstand sind so Sachen dabei wie Ukraine muss auf den NATO-Beitritt verzichten, muss aus Regionen abziehen, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine muss geschützt werden, sind so 5 Punkte. Wäre es völlig falsch, das herzunehmen als einen Ausgangspunkt und darauf einzugehen?
Also ich glaube erstmal, dass Putin diese Forderung oder diese Bedingung für eine Waffenruhe, wie er sie genannt hat, im Grunde ist es ja eigentlich eine Aufforderung, an die Ukraine zu kapitulieren, wenn man es genau liest. Aber ich glaube, dass er sie just vor dieser Konferenz auch platziert hat, zeigt ja eigentlich, dass er doch durchaus einen Druck auch verspürt, dass es ihm nicht egal ist, wer sich da alles auf dem Bürgenstock trifft. Und zu den Forderungen selbst, du hast die eine erwähnt, nach dem Rückzug von den 4 Territorien, das sind die 4 Territorien, die Russland annektiert hat oder zumindest einen Teil annektiert. Es sind ja Territorien, die gar nicht unter russischer Kontrolle vollständig sind. Es würde eigentlich im Grunde bedeuten, dass sich die ukrainische Armee von ukrainischem Gebiet zurückziehen müsste, unter anderem aus der Stadt Saporischschja mit 700.000 Einwohnern. Also die militärische Realität und das, was Putin in seinem sogenannten Friedensplan formuliert, sind natürlich 2 ganz unterschiedliche Sachen. Und was die NATO-Mitgliedschaft angeht, also die Ukraine befindet sich im Moment nicht auf dem Weg in die NATO. Also das kann man jetzt wirklich auch nicht sagen, dass der NATO-Beitritt jetzt gerade morgen bevorsteht. Und was man auch nicht vergessen darf, der NATO-Beitritt war in der Ukraine immer ein umstrittenes Thema. Alle Umfragen haben immer bewiesen, es hatte nie eine Mehrheit in der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt. Diese Mehrheit hat Putin mit den Tatsachen geschaffen, mit dem Angriff auf die Ukraine geschaffen. Es sind Punkte, die aus völkerrechtlicher Perspektive auch gar nicht legitim sind. Und die zeigen wieder einmal, dass Putin eigentlich kein Interesse an einem Frieden hat, sondern an der Fortführung des Krieges.
Klar sind das relativ outlandische Forderungen, vor allem nach den Gebieten, die ja immer noch zur Ukraine gehören. Ist es nicht sozusagen die Natur von Verhandlungen, dass man mal in sie eintritt, auch wenn die ersten Forderungen der Gegenpartei völlig unerfüllbar einem scheinen? Denn es ist Verhandlungen sind ja dazu da, um sich irgendwie anzunähern.
Interessanterweise diejenigen, die die Ukraine immer zum Verhandeln auffordern, richten ja nie Forderungen an Russland. Es ist dann immer, die Ukraine müsste das machen, sie müsste sich zurückziehen. Also es gibt eine regelbasierte Ordnung, das ist das Völkerrecht, man hat sich darauf geeinigt. Und ich glaube, dass Forderungen, die völlig unvereinbar sind mit dem Völkerrecht, sind kein Startpunkt für eine Verhandlung. Die Ukrainerinnen und Ukrainer und auch die ukrainische Regierung sind die allerersten, die keinen Krieg mehr wollen, Frieden wollen. Aber ich glaube, dass man anstatt solche Forderungen an die Ukraine zu richten, die auch in der Bevölkerung niemals eine Mehrheit hätten. Ich meine, das eine ist, über den Status zum Beispiel der Krim zu verhandeln. Es wurde auch immer wieder ja gemacht, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, diese Forderungen sind ja extra so gestellt, dass es keine Basis ist für eine Verhandlung. Und auch keine Basis sein kann, denn man schafft damit, es ist auch ein Präzedenzfall für andere Autokraten, das Völkerrecht zu verletzen, wie es ihnen passt.
Also jetzt egal, welche Ansicht man zu einem NATO-Beitritt der Ukraine hat oder nicht, ich glaube, unstrittig ist ja, dass die Ukraine offensichtlich Garantien für ihre Sicherheit braucht. Von russischer Seite kommt ja da immer wieder auch, mir scheint das dann so ein bisschen ums Eck zu gehen, so Vorschläge, dass ja Russland wie auch solche Sicherheitsgarantien übernehmen könnte, was jetzt im Moment nicht wahnsinnig zielführend wirkt. Aber wie könnten denn solche Sicherheitsgarantien aussehen, damit sie wirklich greifen, auch wenn sie nicht NATO-Beitritt heißen?
Ja, ich glaube, was im Gespräch ist, ist unter anderem eine andere Form vom Artikel 5 der NATO, der Beistandspakt. Wie genau das aussehen könnte, ist noch nicht ausformuliert, aber ich glaube, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sicher sein müssen, dass Russland nicht bald wieder angreift. Und zu Russlands Rolle, also das Interessante ist ja, wenn man bis ins Jahr 1994 zurückgeht, das Budapester Memorandum, die Ukraine hat ihre Atomwaffen abgegeben für Sicherheitsgarantien. Das hat Russland verletzt mit der Annexion der Krim. Nachher ging es dann weiter mit Minsk, den Verträgen von Minsk, die einen massiven Konstruktionsfehler hatten, nämlich dass Russland eben eine Vermittlerrolle innehatte, also absurderweise, obwohl Russland Kriegspartei war. Von Anfang an gab es das sogenannte Normandie-Format. Da haben Frankreich, Deutschland, die Ukraine und Russland miteinander verhandelt, und Russland galt dort gar nicht als Kriegspartei, sondern als Friedensvermittlerin. Und diese Verträge sind sehr schnell gescheitert. Also kurz wenige Stunden nach Abschluss hat Russland die Stadt Debaltseve eingenommen, damals noch ukrainisch, und dann ging es weiter. Beide Seiten haben die Verträge verletzt. Ja, ich glaube, dass man diesen Fehler auf jeden Fall nicht wiederholen sollte, wenn es um zukünftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen wird. Ist eigentlich aus meiner Sicht völlig klar, dass Russland diese Garantien nicht geben. Also das Ziel von Russland ist, das wird immer wieder geäußert, ist Vernichtung, ist eine Einnahme der Ukraine, ist das unter Kontrolle bringen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum sich das ändern sollte. Also ich glaube, es ist der denkbar falscheste Akteur für Sicherheitsgarantien. Und es ist eine Frage, die eigentlich oft an den Westen auch gestellt wird. Seid ihr bereit, für die Ukraine Garantien abzugeben, für die Sicherheit zu garantieren in Zukunft? Und bisher hat man jetzt von den westlichen Staaten noch keine klaren Bekenntnisse gehört.
Sorry, wenn ich nachfrage, wenn du sagst, das Ziel Russland ist Vernichtung, geht das deiner Ansicht nach darüber hinaus, über die Gebiete, die Russland jetzt gerne im eigenen Land hätte oder zumindest unabhängig von der Ukraine?
Ja, völlig klar. Es sind militärische Fragen, die Russland sozusagen davon abhalten. Es ist für mich völlig klar, dass wenn Russland die militärischen Kapazitäten hätte, es auch wieder Kiew angreifen würde. Möglicherweise, über das äußert sich jetzt die russische Seite offiziell nicht, ob vielleicht bestimmte Gebiete im Westen sie nicht zu ihrer sogenannten russischen Erde zählen. Aber für mich ist es eigentlich völlig klar. Und also es gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass Russland sich nicht mit diesen vier Gebieten zufrieden gibt und dann nicht weitergeht.
Hört, hört, das Hörkombinat hat seit neuestem einen Steady-Account. Steady ist eine Internetplattform, wo man Projekte, wie zum Beispiel das Hörkombinat, mitfinanzieren kann. Wir bieten diesen Podcast zwar weiterhin gratis an, freuen uns aber gerade deshalb über finanzielle Unterstützung. Auf unserer Steady-Seite könnt ihr eine Hütte oder einen Palast kaufen, sprich ein Bezahlabo abschließen. Ihr könnt euch aber auch nur für den Newsletter einschreiben, um keine Folge zu verpassen.
Außerdem haben wir uns tatsächlich dazu durchgerungen, auf den sozialen Medien Präsenz zu markieren. Ab sofort gibt es uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter und Blue Sky. Ja, es gibt zu viele von denen. Jedenfalls, an all diesen auch ästhetisch brillanten Orten könnt ihr uns folgen, uns verlinken und mit uns in Kontakt treten, falls ihr Anregungen habt.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Jetzt ist im Vorfeld dieser Bürgerschaftskonferenz etwas wieder aufgetaucht, was seit Monaten, seit einem Jahr immer wieder auftaucht, nämlich die Geschichte von einer anderen Konferenz, die im März 2022 stattgefunden hat in Istanbul, wo es jetzt so ein bisschen irre Maximalaussagen gibt, wie da wäre ein Friedensvertrag praktisch vorgelegen und man hätte ihn unterschreiben können und dann sei sozusagen der Westen, insbesondere Boris Johnson, gekommen, der ist tatsächlich dorthin gereist. Und hätte der Ukraine sozusagen verboten, diesen Vertrag zu unterschreiben. Tatsache ist, dass Verhandlungen stattgefunden haben. Tatsache ist auch, dass Naftali Bennett, ehemaliger israelischer Ministerpräsident, dort vermittelt hat und gesagt hat, sozusagen die Verhandlungen für einen Waffenstillstand seien seiner Meinung nach vom Westen unterbunden worden damals. Ihr habt auch über das geschrieben. Was ist da dran, dass damals möglicherweise eine Chance vergeben wurde?
Einerseits, Fakt ist, es gab diese Verhandlungen. Es wurde zuerst nach dem 24. Februar, wurde eigentlich relativ schnell verhandelt, erst in Belarus, dann auch in mehreren Online-Sitzungen, dann in Ankara auf unterschiedlicher Ebene und schließlich in Istanbul. Ich war natürlich nicht dabei. Ich kann nicht sagen, was genau dort besprochen wurde und was nicht, aber nach allem, was man weiß. Und die New York Times hat gerade am Wochenende die Dokumente, das Istanbuler Kommuniqué publiziert, auf Russisch und Englisch und eigentlich sehr genau aufgelistet, dass die Positionen sich in sehr vielem auch klar voneinander unterschieden haben. Also es gab in gewissen Punkten vielleicht schon Annäherungen, aber es war bei weitem nicht so, dass der Frieden quasi gerade bevorstand. Und für die Behauptung, dass der Westen dann interveniert hätte, gibt es eigentlich keinerlei Beweise meines Wissens nach. Und für mich stellt sich dann auch die Frage, was denn das Interesse wäre des Westens. Diese Lesart spricht ja auch der Ukraine, der ukrainischen Regierung, aber auch den Menschen in der Ukraine ja völlige Subjektivität ab, so als wären die Menschen dort einfach nur, oder auch Zelensky, einfach eine Marionette, der überhaupt keinen eigenen Willen hat.
Ja, also nur weil du gesagt hast, was soll denn der Westen für ein Interesse daran haben? Man hat ja aus den USA schon durchaus Äußerungen gehört, und zwar relativ unverblümt meiner Meinung nach. Hier wird Putin beschäftigt und möglicherweise geschwächt und kein US-Amerikaner stirbt dafür, oder? Ist denn das Verhältnis zwischen der Ukraine und den USA ungebrochen? Gut, angesichts auch solcher Äußerungen? Also, weil ich weiß nicht, wie ich als ukrainischer Mensch reagieren würde, wenn ich solche Äußerungen von US-Senatoren mitbekomme.
Ja, also ich glaube, den ukrainischen Menschen, die haben anderes zu tun, als Äußerungen von irgendwelchen Senatoren zu verfolgen. Ich glaube, es geht, also für die Menschen geht es ums Überleben, was man die Situation im Moment in der Ukraine ist extrem schlecht, extrem also hart auch für die Menschen, auch nach diesen 2,5 Jahren, teilweise nach diesen 10 Jahren. Ich glaube, das muss man vor allem auch bedenken. Und ja, man hört das immer wieder, Russland ist beschäftigt. Und ich glaube, dass es jetzt aus ukrainischer Sicht durchaus zweitrangig. Natürlich das Verhältnis Ukraine-USA, ja, die Militärhilfen, die die USA der Ukraine immer zugebilligt haben und jetzt auch neu wieder versprochen haben, sind natürlich entscheidend. Das kann man jetzt nicht in Abrede stellen. Und natürlich hat man in der Ukraine auch Angst, was passiert, wenn Trump gewählt wird und die Unterstützung möglicherweise beendet. So, also das sind, glaube ich, reale Ängste. Was irgendjemand gesagt hat, ist, glaube ich, nicht so wichtig.
Was jedoch schon wichtig ist, ist, was die beiden Kriegsparteien miteinander besprochen haben, damals, kurz nach der Invasion. Es war das einzige Mal, dass ukrainische und russische Beamte direkt Friedensgespräche geführt haben. Ein Blick zurück kann Aufschluss geben, was auch bei künftigen Friedensabkommen die größten Knackpunkte sein werden. Die New York Times hat, wie im Gespräch von Anna Jekareva angesprochen, zum ersten Mal den ganzen Vertragsentwurf zwischen der Ukraine und Russland vom April 2022 veröffentlicht. Der Artikel, übersetzt, der Frieden zwischen der Ukraine und Russland ist so schwer zu erreichen wie eh und je, aber im Jahr 2022 wurde geredet, geht auf verschiedene Verhandlungspunkte ein. Der Frieden stand nicht kurz bevor, aber die relativ große Kompromissbereitschaft ist doch erstaunlich, und zwar von beiden Seiten. Die New York Times schreibt, Russland, das durch den heftigen Widerstand der Ukraine verblüfft war, schien für ein solches Abkommen offen zu sein. Es gab aber auch Zweifel, ob Putin die Verhandlungen wirklich ernst meinte oder ob er einfach nur die Ukraine beschäftigen wollte, damit sich seine Truppen in der Zwischenzeit wieder neu aufstellen konnten. Das bleibt jedoch Spekulation. Das allergrößte Problem damals war die Frage nach den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Während Russland eine Beschränkung der ukrainischen Streitkräfte forderte, wozu die Ukraine bereit war, waren für die Ukrainer verbindliche Sicherheitsgarantien der Kern eines möglichen Friedensabkommens. Der von Anna Jekareva angesprochene Artikel 5, analog zum gegenseitigen Verteidigungsabkommen in Artikel 5 des NATO-Vertrags, lautete: Die Garantiestaaten und die Ukraine kommen überein, dass im Falle einer Aggression, eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine oder einer militärischen Operation gegen die Ukraine jeder der Garantiestaaten nach dringenden und sofortigen Konsultationen zwischen ihnen, der Ukraine als einem dauerhaft neutralen Staat, der angegriffen wird, Hilfe leisten wird. Die Garantiestaaten, die den Vertrag hätten unterzeichnen müssen, waren Großbritannien, China, Russland, die Vereinigten Staaten und Frankreich. Bevor es jedoch dazu kam, fügte Russland eine Klausel ein. Diese Klausel besagte, dass alle Garantiestaaten einschließlich Russland die Reaktion im Falle eines Angriffs auf die Ukraine genehmigen müssen. Die New York Times schlussfolgert, damit könnte Moskau erneut in die Ukraine einmarschieren und dann ein Veto gegen jede militärische Intervention im Namen der Ukraine einlegen. Für die Ukraine war das ein klarer Bruch mit den Vereinbarungen. Ein Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams wird im Artikel mit den Worten zitiert: Wir hatten kein Interesse an einer Fortsetzung der Gespräche. Was folgt jetzt?
Kommen wir jetzt zur Situation der Ukraine nach dieser Konferenz für den Frieden. Über 2 Jahre dauert der Krieg. Es hat viele Opfer gegeben, es hat starke Abnutzung gegeben. Es scheint nicht so, dass es extrem große Verschiebungen gegeben hat in den letzten Monaten. Jetzt nach dieser Konferenz, was kann sich die Ukraine versprechen für die Zukunft? Also eine bessere Position, diesen Krieg jetzt auf irgendeine Weise zu beenden?
Sie ist nicht durch die Konferenz in dem Sinne gestärkt, dass das einen direkten Einfluss auf den Krieg hat, denn natürlich sind das militärische Fragen und ja, ob man das gut findet oder nicht, wird das meiner Meinung nach auf dem Schlachtfeld entschieden, und das heißt, die Fragen von Militärhilfen und Waffenlieferungen sind in dem Sinne natürlich viel entscheidender, als so eine Konferenz je sein kann. Da sieht es für die Ukraine im Moment nicht besonders gut aus, und es ist eine sehr schwierige Situation. Es ist im Moment auch sehr schwierig, weil Russland die Energieversorgung und Infrastruktur wieder einmal sehr stark angreift. Und was ich jetzt also sogar aus Kiew höre von meinen Freunden, und das ist sicher nicht die Region, die am meisten betroffen ist natürlich, ist der Strom sehr knapp, und mit allen Folgen, die das dann für den Alltag oder das tägliche Leben hat. Und in Städten wie Kharkiv sieht das natürlich noch mal viel schlimmer aus. Also Kharkiv ist ja die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist unter täglichem Beschuss, ist unter täglichen Angriffen mit riesigen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg Leitbomben ausgesetzt, massive Zerstörungen anrichtet. Und ja, an der Front gibt es keine nennenswerten Verschiebungen in dem Sinne. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Plus, was also eine große innenpolitische Debatte ist natürlich die um die Mobilisierung. Je länger der Krieg geht, desto weniger sind die Leute auch bereit, in den Krieg zu ziehen. Es ist, ja, Zelensky hat jetzt die Mobilisierungsgesetze angepasst oder musste sie auch anpassen. Zum Beispiel das Mobilisierungsalter heruntergesetzt, aber die Motivation sinkt natürlich.
Aber das heißt, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld schlussendlich entschieden werden, was wäre denn da die, ist denn da die Perspektive für die Ukraine, wenn die Lage anscheinend nicht besser wird in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr?
Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Waffenlieferungen aus dem Westen durchaus einen Unterschied machen. Also abseits von dieser aus meiner Sicht auch ein bisschen absurden Debatte, die in Deutschland geführt wird, ist das jetzt irgendwie dieser Kampfjet oder dieser und was ist besser und was ist irgendwie ein Gamechanger? Ich glaube, von Gamechangern kann man in dem Sinne wahrscheinlich nicht reden, aber oder was man aus der Ukraine immer wieder hört, ist, dass es einen Unterschied macht, dass die versprochenen Waffenlieferungen, die in den letzten Monaten extrem zögerlich kamen, jetzt vermehrt eintreffen, dass das der Ukraine eine bessere Position verschafft. Und bei den Waffenlieferungen notabene geht es auch um Luftabwehr, und Luftabwehr rettet Leben. Also man weiß, dass also Kiew ist wird viel weniger getroffen von den Angriffen als Städte, die näher an der Front sind, wie zum Beispiel wiederum Kharkiv. Und da es nicht genug Luftabwehr für alle Orte gibt, logischerweise sind sie natürlich auch, also sind die Menschen dort auch viel mehr den Angriffen ausgesetzt. Also ich glaube, ja, es macht einen Unterschied. Und ja, es kommt auch natürlich dann drauf an, wie jetzt die Bereitschaft, Waffen zu liefern, jetzt weitergeht. Also ja, auch da wieder kommt es drauf an, wer in den USA die Wahlen gewinnt zum Beispiel.
Zum Schluss vielleicht noch eine bösartige Frage in Bezug noch auf diese Konferenz und auf die Schweiz. Man hat ja doch schon an vielen Orten relativ deutliche Kritik an der Schweiz zum Teil gehört, weil hier Vermögen russischer Oligarchen liegen und verwaltet werden. War das denn für die Schweiz auch ein bisschen ein Beweggrund, sich mal hier positiver in dieser Sache in der Weltöffentlichkeit zu präsentieren?
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Zum einen hatte ich jetzt während der letzten 2,5 Jahre schon durchaus das Gefühl, dass sowohl Viola Amherd wie auch Ignacio Cassis, die ich jetzt beide sonst nicht so loben würde, tatsächlich ein ehrliches Interesse haben und sich wirklich solidarisch auch gezeigt haben, zumindest auf einer symbolischen Ebene mit der Ukraine. Also Cassis hat ja die erste Wiederaufbaukonferenz in Lugano organisiert, und jetzt rein vom Auftreten her hatte ich schon das Gefühl, dass es beiden tatsächlich ein Anliegen ist. Gleichzeitig ging es natürlich schon auch darum, das ramponierte Image ein bisschen wieder aufzubessern. Ich glaube allerdings, dass es gar nicht so sehr wegen den Oligarchengeldern war, sondern die große Kritik aus dem Ausland war ja die Weigerung, die Waffen weiterzugeben. Von dem hat man mit dem natürlich ablenken können, mit dem Verweis auf die guten Dienste. Wir sind neutral, wir machen, es gibt keine militärische Unterstützung, aber wir stellen sozusagen unsere Diplomatie zur Verfügung. Ich glaube, dass die Weigerung, sich zum Beispiel der Taskforce, der internationalen Taskforce, die auf der Suche nach den Oligarchengeldern ist, anzuschließen, ist, glaube ich, eher eine innenpolitische Kritik, aber auch eine, die halt vor allem von Linken geäußert wird. Und wenn man die Machtverschiebung auch im Parlament anschaut, glaube ich, keine, die wahnsinnig viel Gewicht hat. Also ich glaube, kurz gesagt, es ist gar nicht nötig, mit der Konferenz von dem abzulenken. Aber ich glaube, ja, innenpolitisch sind ja auch in Bezug auf die Ukraine sehr viele extrem fragwürdige Entscheide gefallen, gerade in dieser Session. Wenn ich das jetzt zum Schluss vielleicht noch anmerken kann, dass es jetzt diese ganzen Sachen um die Entwicklungszusammenarbeit, die man gekürzt hat für die Ukraine, und dass man dann irgendwie die Entwicklungszusammenarbeit für die Aufrüstung noch gestrichen hat. Also das sind alles Sachen, die man durchaus auch kritisieren kann.
Geld zur finanziellen Unterstützung der Ukraine und Geld für die Entwicklungszusammenarbeit ist in der Schweiz definitiv vorhanden. Es ist absurd, wenn PolitikerInnen so reden, als wären es die Bundesfinanzen, die in Not sind. Doch der Bund hat anfangs Jahr Budgetkürzungen verkündet, statt der vorgesehenen Aufstockung von Geldern. Daraufhin hat die Finanzkommission die Idee eines Sonderfonds ins Leben gerufen. Diese Idee wurde im Parlament aber abgelehnt. Eine Wende im Bundeshaus gab es diese Woche aber bezüglich der militärischen Unterstützung der Ukraine. Die Sicherheitspolitische Kommission hat dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in spezifischen Fällen erlauben würde. Mit Annahme dieses Gesetzes könnte dann zum Beispiel Deutschland Munition aus Schweizer Produktion an die Ukraine liefern. Ob der National- und Ständerat das gelockerte Kriegsmaterialgesetz verabschieden, ist aber ungewiss. Und auch die politische Unterstützung der Ukraine, wie sie auf dem Bürgerstock stattgefunden hat, scheint keine unmittelbar greifbaren und konkreten Lösungsansätze zu bieten. Dabei wäre es um die Welt eindeutig besser bestellt, wenn Staaten gemeinsam Wege aus der Polykrise suchen würden, anstatt sich gegenseitig schachmatt zu stellen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.